Ich fange heute mal mit einem bekannten Sprichwort an, das wohl die meisten kennen, das so lautet: In der Ruhe liegt die Kraft. Ist jetzt ein weltliches Sprichwort an sich, ja, aber ich wollte mich mal heute mit diesem Thema beschäftigen, sagen wir, ja, und auch mal beleuchten, ob in diesem Sprichwort eventuell auch biblische Wahrheit drin steckt, ja. Kann ja auch mal sein, ja. Eventuell, es gibt auch andere Sprichwörter, die machen irgendwie keinen Sinn, aber vielleicht steckt da ja was drin, ja. Und ich fange mal an mit, also das Thema hat mich in letzter Zeit immer wieder mal beschäftigt, komme nachher auch nochmal drauf, warum genau. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, Ruhe, ja, was ist Ruhe, ja, ich meine, Ruhe, es ist einfach, dass es ruhig ist, wenn um uns alles ruhig ist, ja. Aber wenn um uns ein Wirbelwind stürmt, sagen wir mal, sozusagen, dann ist es nicht so einfach, in Ruhe zu bleiben, ja. Und in Matthäus 11, 28 bis 29 lesen wir eigentlich, in wem die Ruhe ist, ja. Oder wer, von wem die Ruhe kommt, sagen wir mal, die wirkliche Ruhe. Matthäus 11, 28 und 29, und hier heißt: Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ja, das sagt kein anderer als Jesus selbst, ja, dass er es ist, der uns Ruhe gibt, ja, und dass wir bei ihm Ruhe für unsere Seelen finden werden. So, ich habe mich jetzt mal mit dem Thema beschäftigt, insoweit, um mal ein bisschen verschiedene Blickwinkel drauf zu kriegen. Ja, also es ist jetzt kein komplettes Bild, da gibt es noch viel mehr in der Schrift dazu, aber ich habe jetzt ein paar Aspekte mal hier rausgepickt. Und zwar gehen wir zum ersten Mal hier ins Alte Testament, ja, in 5. Mose, Kapitel 12. Und hier mal die Verse 1 bis 11. Ja, ich denke, ich lese die einfach mal jetzt. Also es war damals Anweisung an das Volk Israel, ja, die Gott dem Volk gegeben hat. Dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt, um sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, damit du es besitzt alle Tage, die ihr auf Erden lebt. Alle Städten, wo die Heidenvölker, die ihr aus ihrem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Es sei auf hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter allerlei grünen Bäumen. Und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Standbilder mit Feuer und zerschlagt die geschnitzten Bilder ihrer Götter und rottet ihren Namen aus von jener Stätte. Ihr sollt dem Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne. Da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübdeopfer und eure Freiwilligengaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Und dort sollt ihr von dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein, ihr und eure Familien, über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum, und ihr sollt sicher wohnen. Und so soll es sein, an dem Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, euer Brandopfer und das Hebopfer von eurer Hand und alle eure auserwählten Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Genau, also in diesem Abschnitt geht's, wie wir gesehen haben, es geht darum, dass eben Gott das Volk Israel anweist, ja, dass sie nicht diese anderen Götter anbeten sollen, die Völker um sie herum angebetet haben, ja, und da auch keine Kompromisse eingehen sollen, ja, dass sie nur dem Herrn ihren Gott Opfer darbringen sollen. Und es ist eine interessante Passage insofern, weil Gott hat Israel ja das gelobte Land verheißen, ja, das Land Kanaan, ja. Und wenn wir uns zurückerinnern, wie es war, ja, sie waren ja, wollte sie ja schon viel früher in dieses gelobte Land bringen, ja. Es war dann immer wieder, dass sie gemurrt haben, dass sie ungehorsam waren und dadurch dann diese 40-jährige Wüstenwanderung stattgefunden hatte, ja. Und dann Mose sie ja gar nicht mehr in dieses gelobte Land führen durfte, ja. Und dann Josua sozusagen kommissioniert wurde, das Volk in das gelobte Land zu führen, ja. Genau, und wie es hier heißt in diesen Versen, also in Vers, in 9 heißt er, denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Also das, diese Verheißung, das gelobte Land, da hat Gott auch verheißen, dass sie dort, ja, in die Ruhe eintreten werden, dass sie da Ruhe haben werden von den Feinden ringsum, die sie ja ständig verfolgt haben. Und dann heißt in 10, ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum. Und ihr sollt sicher wohnen. Also Gott hat damit auch verheißen, dass er ihnen dort in diesem Land, in Kanaan, in diesem gelobten Land, Ruhe verschafft von den Feinden. Ja. Es ist interessant, wenn man sich das mal anschaut. Ja. Das ist ja eine Ruhe, die eigentlich auf äußeren Umständen basiert, ja, im Prinzip, weil Ruhe von den Feinden ist ein Umstand im Prinzip, dass die Feinde sie erstmal in Ruhe lassen, ja, und dass dadurch eine Ruhe da ist, ja. Und das ist interessant, ja, und ich, im Alten Testament ist es ja auch so, da hat man auch der Herr hat ja, seine Herrlichkeit war entweder in der Stiftshütte oder im Tempel, ja, und es waren auch, würde ich mal sagen, Orte der Ruhe, ja, wo man in seine Gegenwart eintreten konnte, aber in das Allerheiligste zum Beispiel durfte ja nur der Priester rein, ja. Das Volk, sozusagen das gemeine Volk, durfte ja gar nicht in diese Orte rein, ja, in dieses Heiligtum, ja. Und ich würde mal sagen, also, das ist mein Eindruck einfach, dass das da einfach eine Sache war. Die Ruhe des Herrn, ja, die war im Tempel, die war in der Stiftshütte. Und Gott hat seinem Volk hier jetzt in Kanaan eine äußerliche Ruhe verschafft, ja. Aber es war, denke ich, nicht so eine Ruhe da, die wirklich unabhängig war von allen möglichen Umständen, die drumherum waren, ja. Insgesamt, also weil eben da noch was gefehlt hatte, ja. Und weil wir vorher gesagt hatten, in Matthäus 11, wer, von wem diese Ruhe kommt, ja. Und das ist eine andere Ruhe, würde ich mal sagen, ja, die Jesus gibt, die von Jesus kommt. Ja, und mit Jesus hat sich auch was grundlegend geändert, ja, wenn es um den Tempel geht, ja. Damals war der Tempel ja ortsgebunden, ja. Es war entweder die Stiftshütte, mit der sie dann immer weitergezogen sind, die sie dann wieder, immer wieder zusammengepackt haben, ja, und weitergezogen sind mit der Stiftshütte und die Stiftshütte wieder an einen neuen Ort aufgebaut hatten, oder es war der Tempel, ja. Und mit Jesus hat sich das ja grundlegend geändert. Und das können wir zum Beispiel hier lesen im 1. Korinther 3, Vers 16. Ja, und hier heißt es ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja. Ich denke, das ist der grundlegende Unterschied. Ja. Der Ort, wo man Gott begegnen konnte, war nicht mehr ein Gebäude oder ein Zelt oder wie auch immer, ja, sondern es ist im Herzen, ja, dass wir oder dass der Tempel Gottes in unserem Herzen ist, ja, und dass der Geist Gottes in unser Herzen ausgegossen wurde, ja. Und dadurch braucht es ja auch nicht mehr diesen hohen Priester, der anstelle für die Sünden vergeben Opfer gebracht hat, ja, weil Jesus ja da auch der perfekte hohe Priester ist. Gut, und es ist interessant, wenn man sich mal anschaut, Wie können wir denn überhaupt in diese Ruhe kommen? Ja, wir haben mit Jesus die Voraussetzung, dass wir in seine Ruhe eintreten können. Ja, er ist es, der die Ruhe schenkt. Aber wie kommen wir da rein? Ja, wie können wir eine Ruhe haben, wenn eben die äußeren Umstände da nicht dazu beitragen, zum Beispiel? Ja, also wenn die Feinde uns in Ruhe lassen und alles ruhig ist, dann ist es einfach. Aber wenn es eben nicht so ist, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Und da möchte ich jetzt mal einen Abschnitt hier im Neuen Testament anschauen. Und zwar ist es im Hebräer, das Kapitel 4. Und das sind hier die Verse 1 bis 11. Genau, ich lese das auch gerade nochmal. So, und hier heißt: Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir: Am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwählten Stelle sagt: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt aus seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten ihn das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genau wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Also hier sind zwei Schlüssel eigentlich auch erwähnt, als Voraussetzung in diese Ruhe einzutreten. Das ist zum einen der Glaube und das ist zum anderen der Gehorsam. Ja. Weil hier heißt es in Vers 3 zum Beispiel: Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog. Ja. Und ich denke, das ist der Schlüssel. Also zum einen Glauben. Ja. Glaube ich das, dass es Jesus ist, der mir diese Ruhe geben kann, der diese Ruhe in meinem Herzen schaffen kann, ja, egal wie die Umstände sind, egal wenn ein Sturm um mich rumtobt, egal wenn alles drunter und drüber geht, ja, und wenn ich mit vielen Problemen umzugehen habe, glaube ich, dass er ist, der die Ruhe schenkt, unabhängig von meinen Umständen, ja. Das ist das eine. Und zum anderen ist es auch eben der Gehorsam, ja. Ja, dass ich Jesus vertraue, ja. Dass er ist, der die Dinge tut, ja, und dass ich es nicht alles selber machen muss, ja, dass ich in dem Gehorsam gehe, ja. Und von den Werken auch Ruhe, ja, dass ich weiß, dass ich eben die Dinge nicht selber in die Hand nehmen muss, sondern dass er es ist, der mich führt und der mich leitet und der mir Kraft gibt, ja. Im Epheser 2, 8 und 9 ist es ja auch beschrieben: Glaube und Werke. Ja, und hier ist ein sehr grundlegender Vers, auch wenn es um die Errettung geht, ja. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, Mittel des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Ja. Also es ist Gottes Werk, die Errettung, ja. Es geschieht durch Glauben und nicht durch Werke. Und genauso ist es auch, wenn wir in der Nachfolge gehen, ja, als Jünger Jesu, dann ist es auch Gottes Werk, ja. Besteht die Versuchung, dass wir es manchmal dann in die eigenen Hand nehmen wollen, ja, und denken, okay, wir sind durch Glauben gerettet, aber jetzt müssen wir mal was tun, ja. Es geht nicht darum, dass wir nichts tun, aber es geht halt darum, dass wir es wirklich als, ja, dass es als Fluss aus seiner Kraft und aus seiner Liebe kommt, ja. Ja, warum hat mich das Thema bewegt, verstärkt in letzter Zeit, ist vielleicht auch ein Grund, der dann noch dazu kam, ist, dass sich die letzten Wochen sehr stressige Situation auf der Arbeit hatte. Ja. Also wir hatten mehrere Chargen zurückgerufen bei einem Notfallmedikament, für das ich eben verantwortlich bin, für die Logistik. Und da war ein Riesenstress. Ja. Die Leute haben da durchgedreht und verrückt gespielt im Prinzip. Und man wusste eigentlich nicht mehr, wie man das handeln soll. Ja. Und bombardiert worden mit E-Mails, mit Anfragen, alle möglichen Auswertungen machen müssen und so weiter. Ja. Und am Anfang habe ich gemerkt, da war ich eigentlich noch in der Ruhe des Herrn, ja, da ist so viel auf mich eingeströmt, ich konnte viele E-Mails schon gar nicht mehr beantworten, hier und dort, ja, und irgendwie nur noch die Feuer überall gelöscht und so, ja. Aber da habe ich gemerkt, da war ich noch in der Ruhe des Herrn, da war mein Fokus auf den Herrn, ja, da war so diese innere Ruhe in mir da, obwohl wirklich um mich rum alles so verrückt gespielt hat im Prinzip, ja. Aber ich habe gemerkt, ja, im Inneren hatte ich eine Ruhe, ja. Dann ist es aber irgendwann dann mal gekippt, ja, also so nach anderthalb Wochen, das war ungefähr 3 Wochen, dass es so extrem war, ja, die Situation. Und dann so nach anderthalb Wochen, dann habe ich irgendwie gemerkt, ich weiß nicht, was da war, da ist es irgendwie gekippt in mir dann, die Sache, ja. Da habe ich dann eben gemerkt, dass ich irgendwann mal nicht mehr so in dieser Ruhe war. Und dann merkt man auch so die Effekte, ja, dann zehrt es an einem, ja, dann laugt es einen aus im Prinzip. Ja. Und da ging es mir dann auch nicht gut, bin auch noch etwas krank geworden, habe mich doch trotzdem irgendwie durchgepusht. Aber da habe ich auch nochmal ganz deutlich gesehen, ja, wenn ich mich von diesen Dingen aus dieser Ruhe, die Jesus gibt, ja, rausbringen lasse, dann laugt es mich aus, ja, dann zieht es das Leben aus mir, die Kraft aus mir. Und das ist für mich auch so nochmal ein Grund, warum das Thema doch sehr relevant war in letzter Zeit. Ja. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. Es gibt da noch ein paar Verse, die ich ganz interessant fand diesbezüglich. Und zwar ist es zum einen im Jesaja gibt es 2 Passagen hier. Und zwar Jesaja 30, die Verse 15 bis 16. Hier heißt: Denn so spricht der Herr Jehova, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. In Stillsein und in Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Und ihr sprachet, nein, sondern auf Rossen wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger rennen. Ich denke hier ganz klar im Vers 15, ja. Wenn wir auch nochmal zu dem Sprichwort zurückkommen, dann kann man sehen, dass hier doch etwas biblische Wahrheit drinsteckt, ja. Weil durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden, in Stillsein und Vertrauen würdet eure Stärke sein. Also Gott beschreibt es in seinem Wort ganz klar auch, dass wirklich in dieser Ruhe eine Stärke ist. Ja, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir die Dinge wirklich ihm abgeben und in Abhängigkeit von ihm gehen und die Dinge tun, ja, dann ist es eine Stärke. Von dem her ist dieses Sprichwort doch gar nicht so falsch, dass in der Ruhe wirklich die Kraft liegt. Ja, entscheidend ist natürlich, welche Ruhe das ist. Ja, dass es die Ruhe des Herrn ist. Ja, wenn das nur eine Ruhe ist, wo ich mich jetzt irgendwie abkapsel und im stillen Kämmerlein einschließe, aber den Herrn nicht hab, dann wird mir das nicht ganz so viel bringen. Ja, das ist die Sache. Von dem her ist es wirklich die Ruhe des Herrn, die unsere Stärke ist. Dann gehen wir mal weiter. Es gibt hier auch im Jesaja im Kapitel 50. Das ist ein Vers, der hat mich schon ziemlich lange beschäftigt. Da geht es jetzt nicht so konkret um Ruhe, aber das Thema spielt auch irgendwie ein bisschen rein, ich sage gleich warum. Und zwar heißt es hier: Wer unter euch fürchtet Jehova? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Jehovas und stütze sich auf seinen Gott. Siehe ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, hinweg in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Solches geschieht euch von meiner Hand, in Herzeleid sollt ihr darlegen. Was ich interessant fand an diesem Abschnitt ist, und zwar, denke ich, beschreibt der Vers 10 einfach, dass es Situationen gibt, ja, die Gott manchmal zulässt, wo wir nicht immer gleich eine Antwort von ihm kriegen. Ja. Manchmal gehen wir durch solche Zeiten, wo wir nicht gleich sehen, wie es weitergeht, ja, wo wir uns eigentlich schon gerne eine Antwort wünschen würden früher, aber wo Gott manchmal zulässt, uns sozusagen im Dunkeln zu lassen, ja, tappen zu lassen. Nicht wirklich, aber er offenbart die Dinge nicht immer gleich, ja, und hat da auch seine Gründe dafür, ja, dass wir einfach lernen, ihm zu vertrauen in diesen Zeiten, lernen, würde ich mal sagen, ja, in dieser Ruhe zu bleiben und in ihm, auf ihn zu harren, ja. Einfach in dem Wissen, dass er gut ist und dass er treu ist und dass er zur richtigen Zeit die richtigen Türen öffnet oder die Antwort gibt, ja, auf die wir warten, ja. Und ich denke, das war für mich eine wichtige Sache auch zu erkennen, weil ich denke, manchmal in solchen Zeiten dann ist es vielleicht leicht, dass man aus dieser Ruhe des Herrn raustritt, ja, und dass man aufhört zu harren, weil man denkt, okay, es dauert mir jetzt zu lang, ja. Man wird vielleicht ungeduldig und denkt, okay, ich muss doch jetzt irgendwas machen, ja. Ich kann ja nicht weiter warten auf den Herrn, ja, und ausharren, ja. Aber ich denke, hier ist einfach die Ermutigung, ja, dass wir in diesen Zeiten einfach weiter auf den Herrn vertrauen und wir überzeugt sein dürfen, dass er gut ist und dass er treu ist und dass er zur richtigen Zeit handelt, ja. Und ich denke, im Vers 11 ist beschrieben, was passiert, wenn wir die Dinge in die eigene Hand nehmen, ja, und selber losrennen, ohne dass Gott uns wirklich geführt hat, ja. Und denke ich, das ist die Versuchung dann manchmal in solchen Zeiten, dass wir aus dieser Ruhe raustreten, dass wir anfangen, einen Aktionismus an den Tag zu legen, ja, aber dass es nicht vom Herrn war. Und dann führt es zu keinen guten Resultaten wirklich, ja. So, schließen möchte ich jetzt noch mit einer Passage hier. Das hatte der Horst sogar in unserem letzten Ältestentreffen hat er geteilt hier. Das passt auch ganz gut zu dem Thema jetzt hier. Ruhe. Und zwar ist es im 1. Könige 19, die Verse 11 bis 13. Und zwar zum Hintergrund von diesen zwei Versen muss man sagen, das war die Situation, wenn der Elia, ja, wenn die Isabel ihn da verfolgt hat, ja, und er dann ganz deprimiert war und dachte, hat er ist der Einzige, der Gott treu ist, ja, und dass sonst keiner mehr da ist irgendwie und also wirklich, ja, depressiv schon war. Und hier in dieser Situation offenbart sich Gott ihm, ja. Und hier hat Gott dann zu Elia gesprochen im Vers 11 und er sprach, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor Jehova. Und siehe, Jehova ging vorüber und ein Wind groß und stark zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Jehova her. Jehova war nicht in dem Winde und nach dem Winde ein Erdbeben. Jehova war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Jehova war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Okay, ich lese Vers 13, ja, 13 auch noch. Und es geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm also. Was tust du hier, Elia? Ja, auch hier sehen wir, dass es oft so ist, dass Gott nicht immer sich auf diese spektakuläre, laute Weise sich uns offenbart, aber dass es eher oft auch der Fall ist, dass er in dieser stillen, sanften Stimme versucht, zu uns zu sprechen, ja. Und hier auch wie beim Elia, ja, wo er eben nicht, Gott nicht in dem Wind, nicht in dem Feuer, nicht in dem Erdbeben war, aber in dieser stillen, sanften Stimme zum Elia gesprochen hat. Ja, ich denke, das war auch uns immer wieder eine gute Erinnerung einfach mal, dass, ja, erstens mal in dieser Ruhe zu bleiben im Herrn, aber, ja, dass wir uns immer wieder auch mal die äußeren Umstände zur Ruhe kommen lassen, ja, dass wir vor ihn treten und in seine Gegenwart treten und auf diese, den ganzen Lärm um uns rum mal, ja, außen vor lassen und ihm die Chance zu geben, dass wir diese stille, sanfte Stimme hören dürfen, ja, was er uns wirklich zu sagen hat. Ja, ja, und das ist natürlich nicht immer einfach, aber ich denke, für mich war es zumindest mal wieder eine Ermutigung, ja, bedingt auch ziemlich relevant durch diese letzten Wochen, die ich hatte, die eben anstrengend waren, aber ich denke, der Herr hat mir auch einfach wieder gezeigt, ja, dass er das auch manchmal zulässt, solche Zeiten, ja, dass wir auch da lernen, ihm zu vertrauen, ja, und wieder neu lernen, ihm zu vertrauen, ja, und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Von dem her wünsche ich euch das, dass ihr in diese Ruhe gehen könnt, dass ihr die vom Herrn dadurch gesegnet werdet und dass es wirklich eure Kraft ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Ruhe des Herrn.